dass der Vorhang zerrissen ist und wir freien Zugang haben zum Vater. Göttliche Versorgung. Dass Jesus unsere Schuld getragen hat, das ist gut. Das Blut des Lammes ist gut. Ja, es wäscht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Das ist auch gut. Sonst hätten wir keine Hoffnung. Aber jetzt werden wir mit auferstehen. Halleluja. Okay, was ist gut? Kommt, bitte, Gnade ist gut. Ja, es gibt natürlich viele Sachen. Aber in Micha 6, Vers 8, da heißt es, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Es ist dir gesagt, was gut ist. Und ich lese den ganzen Vers, Micha 6, Vers 8. Und was der Herr fordert von dir, Recht zu üben, Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott. Aber die Frage, was ist gut, die ich am Anfang gestellt habe, da gebe ich mal diese eine einzige Antwort. Gott ist gut. Da seid ihr gar nicht drauf gekommen. Gott ist gut. Gott hat einen Bund mit Abraham gemacht. Er ist der Vater aller Verheißungen. Wir sind seine Kinder. Er reicht hinein bis in unsere Zeit, in unsere Generationen. Und im Neuen Testament wird er als unser Vater bezeichnet. Wir sind mit seine Kinder. Wir sind mit hineingenommen in den Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat. Er hat ihm großartige Zusagen gemacht. Er hat ihn berufen, zusammen mit seiner Frau seine Sachen zusammenpacken, seine Frau zu nehmen und auszuziehen mit seinem Vieh und das, was er hat, und in ein Land, das der Herr ihm zeigen wird. Und da macht er ihm diese Verheißung. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen. Will deinen Namen groß machen. In dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf der Erde, alles, was noch kommt. Ist das gut? Das ist gut. Im Neuen Testament kam ein junger Mann zu Jesus und er sagte zu ihm, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Und Jesus antwortete ihm, jetzt passt auf, was hat er gesagt? Okay, ja, das kommt als nächstes. Also als erstes sagt das bitte. Niemand ist gut als Gott. Okay, also das Höchste, was man gut nennen kann, ist Gott. Ich sag's mal so. Niemand ist gut als Gott. Mit anderen Worten, Jesus sagt, du sagst zu mir, dass ich gut bin. Glaubst du, dass ich Gott bin? Und wenn ich Gott bin, glaubst du dann, dass ich gut oder gütig bin? Willst du in meiner Güte leben? Und dann sagt er, dann verkauf einfach alles, was du hast, gib's den Armen und komm und folge mir nach. Bleib in meiner Güte. Komm mit mir. Bei mir ist es gut. Ich bin gütig. Und du wirst alles haben, was du brauchst. Und dieser Mann hat gesagt, gar nichts hat er gesagt. Bitte? Er ging traurig weg. Kann es sein, dass er nicht geglaubt hat, dass Jesus Gott ist, dass Gott gut ist und dass er gütig ist und dass Gott für alles sorgt, was er braucht? Okay, jetzt wollen wir das gleich auf uns beziehen, aber ich gebe euch mal eine Schriftstelle aus dem Alten Testament. Also er sagt, verlass dich auf meine Güte. Das war der Deal Jesu mit diesem Mann, ja. Verkauf alles, komm mit. Psalm 36, die Güte Gottes. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen, deine Gerechtigkeit steht wie die Berge. Und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte. Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses. Und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Du bist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Da steckt das ewige Leben. Was muss ich machen, damit ich ewiges Leben habe? Komm und folge mir nach. Ich bin gut. In deinem Licht sehen wir das Licht. Das müsste eigentlich ausreichen. Oder brauchen wir noch mehr? Gottes Güte übersteigt unser Begriffsvermögen. So weit der Himmel ist, seine Gerechtigkeit wie die Berge. Ich meine es nicht im Landkreis Biberach. Höchste Erhebung, Landkreis Biberach. Der Bussen, genau. So, jedenfalls, das ist noch nicht so beeindruckend. Ja. Wir sehen ihn jeden Tag, den Bussen, ja, wenn wir aus dem Fenster schauen. Jedenfalls, aber die Berge, die Mount Everest und wie sie alle heißen, Himalaya und... Fällt euch keiner, bitte? 8700 Meter, wow, ja. Gottes Güte übersteigt. Wir können es gar nicht definieren. Wir können es nicht eingrenzen, doch wir wissen durch die Bibel und durch den Heiligen Geist, dass seine Güte sowas von wahr ist. Und aus dieser Fülle haben wir genommen und nehmen wir Gnade um Gnade, Güte um Güte. Was ist gut? Stehen wir letztlich nicht auch an dem Punkt, wie dieser junge Mann? Gott ist gut. Aber wenn Gott gut ist, bin ich dann auch bereit, in all seiner Güte zu leben. Ich meine, wie viel setzen wir ein, damit es uns gut geht oder besser geht? Aber dieses Leben in seiner Güte ist eine absolute Unterordnung. Deine Gnade genügt. Deine Güte reicht völlig aus. David sagt, ich werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes. Ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewig. Ist das ein Statement? Ist das mein Statement, Herr? Auf deine Güte verlasse ich mich immer und ewig. Und wenn Sorgen hereinbrechen, wenn irgendwas passiert, wenn Nöte sind, wenn der Feind in der Nacht dich so anguckt, ich sag's mal, wenn irgendwelche Dinge sind, die in der Familie geschehen und, verlassen wir uns völlig auf die Güte Gottes, die so groß ist und so herrlich. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, Gott ist gut, verlass dich auf seine Güte, immer und ewig. Und dann kommt der nächste Satz in dem Buch Mika von dem Propheten. Der zweite Punkt. Und was der Herr von dir erwartet, was er von dir fordert, was wir denken, was der Herr von uns fordert, und was er wirklich von uns fordert, kann manchmal ganz weit auseinander liegen. Stimmt das? Manchmal denken wir, er erwartet extreme Opfer. Ich muss alles aufgeben, so wie dieser Mann gesagt hat. Ich muss alles aufgeben. Wow, ja. Und wir haben bestimmte Vorstellungen. Manche Menschen, die glauben mehr, dass Gott sie irgendwo hinschicken will, wo sie gar nie hinwollen. Nun, Aber die Forderungen Gottes, die Mika, der Prophet, sagt, haben hauptsächlich damit zu tun, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir uns gegenüber Menschen verhalten. Was erwartet, was fordert Gott von dir? Drei Dinge zählt Mika auf. Das Buch Mika. Habe ich immer Mika gesagt? Mika heißt der Prophet. Okay. Also, Psalm 89, 50, 15. Gerechtigkeit und Recht sind die Fundamente seines Tempels, seines Thrones. Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her. So, Gerechtigkeit zu üben, erwartet Gott von uns, dass wir Gerechtigkeit üben. Und Jesus erzählt einmal diese Geschichte, dieses Gleichnis, wo ein Weingärtner morgens rausgeht und Arbeiter sucht, Tagelöhner sucht, die in seinem Weinberg arbeiten. Und die einen hat er ganz früh morgens gefunden und er hat sie angestellt. Er hat einen Lohn vereinbart mit den Leuten, was fair ist, oder? Er hat nicht gesagt, komm, arbeitet und dann wir werden schon sehen, ich zahle schon irgendwas. Sondern er hat einen Lohn ausgemacht, wer weiß, wie viel? Einen Tageslohn, einen Denar, du hast recht. Aber ein Denar, und wir gehen davon aus, das sagen auch die Bibelausleger, das war der Tageslohn eines Arbeiters damals. Wenn wir das jetzt umrechnen auf heutige Situationen, dann wären das für einen Tagelöhner, so ein der jetzt Erdbeeren sammelt oder verkauft oder was weiß ich was, oder am Weinberg arbeitet, sagen wir mal 100 Euro, bloß damit wir so etwa eine Vorstellung haben. 100 Euro. Und dann haben sie das vereinbart und alles war gut. Dann ist er nochmal rausgegangen, 3 Stunden später. Und dann nochmal 6 Stunden später. Und dann nochmal in der 11. Stunde. Also da müssen wir jetzt fast davon ausgehen, dass die 12 Stunden gearbeitet haben. Also da war dann bei 12 Stunden der Tageslohn unter 10 Euro, deutlich unter 10 Euro. Ja? Also jedenfalls, aber das war ausgemacht und das war okay. Und der war sicherlich nicht knausrig, das war ein guter Tagelohn für die damalige Zeit. Und dann, als er fertig war, kam die Auszahlung. Und er hat die Auszahlung richtig öffentlich gemacht. Und dann holte er die 1 Stunde gearbeitet haben, und die anderen stehen drumherum und haben geguckt, weil zu denen hat er gesagt, ich gebe euch, was recht ist. Er hat keinen festen Arbeitslohn ausgemacht. Er sagte, ich gebe euch, was recht ist. Und dann legt er da einen Huni hin. Ja, 1 Stunde gearbeitet. Okay, ich verstecke mich nächstes Mal auch bis 1 Stunde vor Feierabend. Und dann lasse ich mich finden und rufen. Okay. Und dann, wow. Ja. Und ihr könnt euch vorstellen, was es bei den anderen ausgelöst hat. Und dann kam der 3 Stunden gearbeitet oder in der 3. Stunde geholt worden ist, der hat auch einen Huni gekriegt. Und so waren es alle und die anderen auch. Und dann haben die sich geärgert, weil das ist nach unserem menschlichen Verständnis nicht gerecht. Was sagt ihr? Wie würdet ihr euch fühlen? Sagt, Mensch, das Kind, ich habe 12 Stunden gebuckelt und gearbeitet. Ja, mal ganz ehrlich, was würdet ihr sagen? Die haben eigentlich nicht Pech gehabt, sondern der hat ein gutes Gehalt, das, was vereinbart, gekriegt. Ja, aber trotzdem, ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, jetzt nicht christlich ehrlich, sondern ganz ehrlich sind, ja, so vom Feeling her, ja. Also, du gehst heim, hast zwar deinen 100-Euro-Schein gekriegt und gut, aber irgendwie, es fühlt sich komisch an. Menschlich gesehen richtig komisch. Und Jesus erzählt diese Geschichte und er sagt danach, weil die sich aufgeregt haben, geärgert haben. Und er sagt, ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Ihr habt doch euren Lohn erhalten, der ausgemacht war. Aber wenn ich jetzt einem anderen genau dasselbe zahle, habt ihr so einen bösen Blick, so ein böses Auge, weil ich gütig bin oder weil ich gut bin? Verstehen wir? So, was ich sagen möchte oder was Jesus uns sagen möchte, ihr Lieben, wenn es darum geht, um unser Denken, menschliches Denken für Gerechtigkeit, ja, das ist nicht die Gerechtigkeit, die wir üben sollen, sondern wir sollen gut sein, wie der Vater im Himmel gut ist. Gütig sein, noch was drauflegen, ich sag's mal so. Denkt anders, denkt Reich Gottes mäßig, die Gesinnung des Reiches Gottes. Deine Güte reicht, soweit der Himmel ist. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Können wir darauf vertrauen, dass Gott es recht macht? Mit demselben menschlichen Gerechtigkeitssinn kamen die Pharisäer zu Jesus und schleppten eine Frau mit, die in flagranti beim Ehebruch ergriffen worden ist. Und sie sagen, Herr, das Gesetz sagt, eine solche muss gesteinigt werden. Was sagst du? Kann Gottes Gerechtigkeit gegen das Gesetz gehen? Das wäre doch ungerecht. Aber Jesus Christus ist nicht gekommen mit der frohen Botschaft, dass du bekommst, was du verdienst. Jetzt hätte ich einen Armen erwartet. Damit wir bekommen, was wir verdienen. Sondern er ist gekommen mit dem Evangelium, mit der Botschaft zu retten und zu heilen alles, was verloren ist. Das Krumme gerade zu machen. Heil hervorzubringen, Dinge zu wirken, zu heilen, ob es jemand verdient hat. Immer wenn er Heilung war, haben selbst die Jünger gefragt, Herr, wer hat gesündigt, das und das, ja, verdient er überhaupt Heilung? Da fällt mir gerade eine Sache ein. Am Sonntag vor einer Woche, also vor zwei Sonntagen jetzt, ausgesehen von hier, vor zwei Sonntagen, war in Saugau ein Mann im Gottesdienst. Und waren noch nicht viele da. Ich bin dann, als ich gekommen bin, bin ich auf ihn zugegangen. Na, sind Sie zum ersten Mal da? Ja, und strecke ihm die Hand hin. Und dann hat er mir die Hand hingehalten, die war so. Oder nicht hingehalten, er hat sie eher so ein bisschen zurückgehalten und hat gesagt, die ist kaputt, das wird auch nichts mehr. Und war so verkrümmt und hat sich auch nichts bewegt. Und er hat gesagt, da geht gar nichts mehr, ich kann es auch nicht bewegen. Und dann habe ich gesagt, darf ich für die Hand beten? Und dann sagte er, ja. Und ich habe gebetet und dann macht er so. Der geht schon wieder. Und ich gesagt, du bist ein Heiler. Nein, nein, Jesus ist der Heiler. Ja. Aber ja, und nachher kam er, hat er zwei Finger gezeigt, die funktionieren. Ja. Und war ganz happy. Und den Sonntag drauf war er wieder im Gottesdienst und dann habe ich ein paar Tage später erfahren von jemand, der diesen Mann mitgebracht hat und auch das zweite Mal mitgebracht hat, dass er gesagt hat, hey, bei uns ist in der Gemeinde ein Wunder passiert. Und hat er gesagt, an dem zweiten Sonntag, hat es erzählt, was ich gerade so gesagt habe, und am zweiten Sonntag, wo er da war Essen miteinander und sie haben hinterher gespült und der Mann hat den ganzen Abwasch gemacht mit beiden Händen und beide Hände haben funktioniert. Er war dazwischen beim Arzt, die Ärzte haben gesagt, das wird nie wieder gut. Also da brauchen Sie keine Hoffnung machen, da kommt nichts mehr. Als er nach diesem ersten Gebet beim Arzt war, hat er gesagt, das sieht gar nicht so schlecht aus und ich glaube, das kann wieder gut werden. Ja? Und am Sonntag war's gut. Halleluja. Gott ist gut, oder? Gott ist gut. Ja. Warum erzähle ich solche Sachen? Weil dann die Gegenwart Gottes da ist für Heilung. Manchmal denke ich, es ist leichter, Menschen, die noch nicht gläubig sind, ja, die erleben es irgendwie leichter. Aber ich möchte, dass wir jungfräulich wieder hinzutreten zum Thron der Gnade, auch für Heilung. Aber Gott ist gut. Und die Gerechtigkeit Gottes ist, dass wir bekommen, was wir nicht verdienen. Und da ist eine Geschichte dahinter, der hätte gar keine Heilung verdient. Wer hätte sie schon verdient? Ja. Versteht ihr, was ich meine? Nun, die Jünger waren mit Jesus unterwegs. Auch sie hatten eine bestimmte Denkweise. Und sie zogen durch ein Gebiet und die haben verweigert, dass sie durchziehen. Das war nicht richtig, das war nicht recht, das war auch nicht legal. Und sie mussten einen riesen Umweg machen. Und Johannes, der, wie wir denken, so der sanfte Johannes, ja, der an Jesu Brust lag, der kann eigentlich gar nicht so, ja. Und der hat gesagt, Herr, sollen wir Feuer auf sie kommen lassen? Ja. Das ist eine Sauerei, das darf man nicht, ja. Die müssen wir umbringen, ja. Und Jesus wird richtig, richtig ärgerlich. Er bedrohte sie und sprach, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Des Menschensohn ist nicht gekommen, die Seelen zu verderben, sondern zu erhalten. Er will Gutes wirken. Und er ging umher und tat Gutes. Kinder, wir sind von Gott, wir sind aus Gott geboren, aus seinem Geist geboren, eines Geistes mit ihm. Wir sind in dieser Welt, um Gerechtigkeit in unsere Umgebung zu bringen. Dass Menschen, die Sünder sind, Vergebung erfahren. Dass Menschen, die krank sind, Heilung erleben. Die Güte Gottes sehen. Dass Gott es recht macht. Dass alles, was in Unordnung ist, in Ordnung kommt. Dafür haben wir die Salbung des Heiligen Geistes bekommen. Der Geist Gottes ist auf uns, weil der Herr uns gesalbt hat. Er hat uns gesandt. Diese Botschaft zu verkündigen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und all diese Dinge. Und diese Gerechtigkeit, ihr Lieben, kommt aus Glauben. Glauben und Gerechtigkeit wirken zusammen. Amen. Das geht nicht auseinander. Das bedeutet nicht nur, dass unsere eigene Gerechtigkeit aus Glauben kommt, dass wir aus Gott gerechtfertigt sind, sondern wir brauchen Glauben, dass die Gerechtigkeit Gottes durch uns zu Menschen kommt. Gerechtigkeit zu üben, Gerechtigkeit auszuüben, das, was Jesus getan hat, die Werke Gottes zu wirken, das sollen wir tun. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist, nämlich Gerechtigkeit ausüben. Das zweite ist, Güte zu lieben. Güte zu lieben. Seine Güte und Barmherzigkeit an den Menschen zu erzeigen, ungeachtet, wie die Menschen uns behandeln. Also das heißt, dass wenn Menschen uns ungerecht oder schlecht behandeln, dann sollen wir Güte erweisen. Und Jesus bringt da in der Bergpredigt, dort am See Genezareth, sagt er ihnen das. Ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde. Tut denen wohl, die euch hassen. Hier geht es darum, wie wir mit Menschen umgehen. Segnet, die euch fluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Wer dich schlägt, schlag zurück. Bin ich in der Zeile verrutscht? Ich weiß nicht genau. Wer dich schlägt, dem halte die andere Backe da. Wer dich bittet, dem gibt. Und wer dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, tut ihnen genauso. Und so ihr liebt, die euch lieben, was für Dank habt ihr davon? Denn die Sünder lieben auch ihre Liebhaber. Ihr Lieben, so sehr ich es liebe und so schön es ist und so wichtig es ist, dass wir einander lieben, aber das reicht dem Herrn noch nicht. Sondern wir sollen die Menschen lieben, die nicht so nett sind. Wenn ihr eure Wohltätern wohltut, was für Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun das auch. Und wenn ihr leiht, von denen ihr hofft, dass sie es wieder zurückgeben, was für Dank habt ihr davon? Denn die Sünder leihen den Sündern auch, auf dass sie Gleiches wieder nehmen. Vielmehr liebt eure Feinde, tut wohl, leiht, dass ihr nicht dafür hofft, auch wenn ihr nichts dafür hofft, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Denn er ist gütig über die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie euer Vater auch barmherzig ist. Erleben, es ist dir gesagt, was gut ist und was der Herr von dir verlangt. Gerechtigkeit zu bringen und Liebe zu üben. Umgang mit Ärgernissen, mit Beleidigungen. Wir müssen aufpassen, dass unser Herz bewahrt bleibt. Entscheide dich, Ärgernisse nie persönlich zu nehmen. Das kann unsere Beziehung zu Gott beeinträchtigen, weil er sagt, vergib. Unsere Vision zerstören, unsere Gedanken, unsere Gefühle besetzen, sogar unsere Gesundheit rauben. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sind krank, weil sie bitter sind über Jahrzehnte. Und sie haben recht. Aber 1. Petrus 3,8: Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, freundlich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet und wisst, dass ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erbt. Ich erinnere mich an das Beispiel einer Frau, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden ist. Und da gab es mehrere Personen, die das betroffen hat. Und eine Person hat dann zu der gesagt, dieser Mensch hat unser Leben zerstört. Und sie hat gesagt, nein, er hat unsere Vergangenheit kaputt gemacht. Aber für unsere Zukunft sind wir selber verantwortlich. Vergib und dir wird vergeben werden. Der dritte Punkt, demütig zu gehen mit deinem Gott. Wenn du das jetzt als große Herausforderung siehst, die Gerechtigkeit heil zu Menschen zu bringen, auf Angriffe und Ärgernisse mit Güte und Barmherzigkeit zu reagieren, dann wird uns dieser dritte Punkt helfen. Es geht darum, dass wir in Demut mit unserem Gott leben. In Demut mit Gott wandeln oder leben heißt, dass wir im Gehorsam gegenüber ihm ausdrücken, er ist unser Herr. Jesus Christus ist der Herr, oder? Das heißt, dass wir demütig wandeln, denn ohne ihn können wir nichts tun. Auf gut Deutsch, das, was da aufgezählt ist, was Jesus gesagt hat unter den ersten zwei Punkten, das können wir nicht ohne Gott. In Johannes 15,5 hat Jesus gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr Lieben, wir kriegen das nicht hin. Wir sitzen da drin und sagen, boah, du liebe Zeit, wie soll das gehen? Und der Herr weiß genau, es geht nicht. Aber mit ihm vermögen wir alles. Das Wort Gottes an Josua, sei getrost und unverzagt. Sei nur getrost, ganz unverzagt. Ich habe dir geboten, dass du getrost seist und unverzagt, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. überall, wohin du gehst. Und Herr, ich möchte für uns beten, für jeden Einzelnen hier. Und wir wollen uns ausstrecken, Herr. Herr, weil wir wissen, dass Gott gut ist. Herr, dass deine Güte und Barmherzigkeit hoch ist wie die Berge. Dass es so weit ist, Herr. Herr, dass es uns absolut nicht schadet, uns völlig dir auszuliefern. Und zu sagen, ich verlasse mich auf die Güte Gottes immer und ewig. Können wir das mal zusammen sagen? Ich verlasse mich auf die Güte Gottes immer und ewig. Ausspruch Davids und des Wortes Gottes. Ich verlasse mich auf die Güte Gottes immer und ewig. Herr, und wenn du sagst, dass wir so leben können, wenn du das sagst, dass wir so umgehen können mit Menschen, dass wir völlig in der Demut demütig sind vor unserem Gott und sagen, Herr, du sorgst für alles, dass wir Menschen vergeben können, dass wir Menschen leihen können, auch wenn wir nicht wissen, ob es zurückkommt und dass für uns okay ist. Und all diese Dinge, Herr, die du da sagst in der Bergpredigt, Herr, wir wollen dir gehorsam sein, aber wir sagen auch, Herr, wir können es nicht ohne dich. Aber Herr, wir sagen dir, hier ist unser Leben und wir übergeben es dir. Und wir beten, Herr, um deine Salbung, um deinen Heiligen Geist, um deine Befähigung, so zu leben in dieser Demut, die du uns erwiesen hast und allen Menschen erweist, demütig vor unserem Gott. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Lass uns nochmal aufstehen.